Herzlich willkommen zur Gesprächsreihe zum Thema agiles Produktmanagement mit Tobi Bayer. Dies ist die erste Episode und ich freue mich, dass ich mit zwei Gästen spreche, und zwar mit Viktoria und Bernd Schiffer. Hallo ihr beiden.
Hallo Tobi.
Hi Tobi.
Ja, ich bin ein bisschen aufgeregt. Es ist meine erste Fachpodcast-Episode und ich freue mich, dass ich gleich zwei so eloquente und erfahrene Leute mit dabei habe, die mir helfen, durch diese erste Episode durchzukommen. Und am besten wäre es, wenn wir uns alle einmal kurz vorstellen. Und da würde ich sagen, Viktoria, fang du doch mal an.
Okay, ja, hallo nochmal. Ich bin Viktoria. Ich bin im Moment in Australien bei realestate.com.au als Iteration Manager angestellt. Und das ist hier so eine Mischung aus Scrum Master und Teamleiter und Delivery Manager. Also dafür, ich bin dafür zuständig, die Projekte auch auszuliefern, also das Team zu unterstützen. Und vorher war ich bei Xing beschäftigt als Produktmanager zuletzt und initial als Software Engineer. Also mein Hintergrund ist eben auch im Software Engineering. Und ja, ich freue mich halt jetzt im IT-Bereich eine andere Richtung eingeschwenkt zu haben, und das macht mir halt wahnsinnig viel Spaß. Ja.
Okay. Ja, sehr schön. Und Bernd, kannst du dich auch kurz vorstellen?
Na klar. Mein Name ist Bernd Schiffer und ich bin agiler Coach hier in Melbourne, Australien. Bin Freelancer zurzeit und habe meine eigene kleine Firma hier aufgemacht, Bold Mover, und mache agiles Coaching, agiles Training, bin Workshop-Facilitator, mache Retrospektiven, also alles das, was so ein agiler Coach können sollte. Habe vorher 7,5 Jahre in einer Consultancy gearbeitet, auch als agiler Coach, bin vor 5-6 Jahren von der Softwareentwicklung, wo ich so testgetriebene Entwicklung gemacht habe, als agiler Entwickler quasi, bin dann übergeschwenkt zum agilen Coach. Und so mit agil beschäftige ich mich jetzt seit 12, 13 Jahren ungefähr. Ja.
Also jede Menge agile Erfahrung hier an Bord. Und zu mir auch nochmal ganz kurz, weil hier ja doch vielleicht nicht alle meine Einschlafen-Podcast-Hörer zuhören. Ich bin Tobi Bayer, ich bin Produktmanager seit 2,5 Jahren im Moment bei BigPoint tätig, Browser Games in der Technikabteilung, wo wir gerade den Neubau der gesamten Plattform vornehmen. Und davor war ich Produktmanager bei Xing, unter anderem mit Vicky im Team übrigens. Und hey, das waren gute Zeiten. Und da war ich verantwortlich für die Entwicklung der Community-Produkte, also Xing-Gruppen und Xing-Themen. Davor war ich ebenso Entwickler, habe also auch einen technischen Hintergrund und vermisse das Programmieren ehrlich gesagt nur manchmal. jetzt haben wir alle drei gesagt, wir haben alle einen technischen Hintergrund. Ne? Wir sind alle drei Entwickler gewesen. Mhm. Und irgendwie scheint das ein Pattern zu sein bei Agilisten. Und zwar sehe ich immer häufiger, dass die Leute, die sich um agile Entwicklung kümmern, dass die vorher Entwickler waren oder zumindest aus der Technologie-Ecke kommen. Ist euch das auch schon mal aufgefallen?
Es sind mehr, die aus der Technologie kommen, die mehr solche als Quereinsteiger. Mhm.
Ja. Ja, in meiner Erfahrung sehe ich, dass es sowohl als auch passt. Ich habe nur das Gefühl, dass die Leute, die eben diesen Entwicklungshintergrund haben, diesen technischen Hintergrund, es wesentlich leichter haben, dort einzusteigen, die Hintergründe zu verstehen und eben auch mit den Teams zu arbeiten. Also ich glaube, was erfolgreiches Produktmanagement angeht, das macht es einfach einfacher. Das heißt nicht, dass es nicht unmöglich ist, aber ich glaube, der Zugang ist einem fällt einem leichter. Das ist so mein Eindruck. Mhm.
Und eine andere Sache, die daraus entspringt, ist, dass ich viel mehr Literatur und Informationen finde zum Thema agile Entwicklung und agiles Coaching. Es gibt aber relativ wenig zum Thema agiles Produktmanagement. Liege ich da falsch oder habt ihr auch sowas beobachtet? Weil ich finde haufenweise Bücher zum Thema Scrum Mastering, und natürlich steht überall auch ein bisschen was zum Thema Product Owner drin, und es gibt auch Schulungen zum Thema Product Ownership. Aber so eine richtige Szene an Product Ownern, da fehlt es irgendwie noch immer ein bisschen. So mein Eindruck.
Ja, also die Product Owner-Szene ist schwächer als die Scrum Master-Szene. Das wäre auch mein Eindruck. Es gibt gute Quellen da draußen, an die man sich hängen kann. Es gibt gute Mailinglisten auf LinkedIn zum Beispiel. Oder diese LinkedIn-Groups. Der Roman Pichler, der hat relativ viel Material rausgebracht. Also das ist eigentlich die Quelle zu Product Ownership, die mir so einfällt. Henrik Niebeck versucht einen sehr holistischen Ansatz immer, also geht nicht nur auf das agile Coaching ein, sondern versucht auch sehr viel auf die Produkte einzugehen. Und ja, also es ist nicht nichts da draußen in Richtung Product Ownership, Product Management, agiles Product Management. Aber es könnte mehr sein, klar. Aber da hoffe ich ja, dass du auch eine Lücke füllst, ne?
Genau, das habe ich vor. Ja, genau. Okay. Roman Pichler hat das einzige deutschsprachige Buch im Moment auf dem Markt. Agiles Produktmanagement in der Praxis heißt es, glaube ich. Mhm. Und genau, Henrik Knieberg, da habe ich das 15-Minuten-Video von ihm zum Thema Agile Product Ownership in a nutshell letzte Woche synchronisiert, sodass das jetzt auch auf Deutsch vorliegt, immerhin.
Ja, super. Ja.
Mir fällt mal ein Jeff Patton, der hat relativ viel gemacht zum Thema Product Ownership, insbesondere seine ganzen Story Maps. Also er ist ja so der Story Map Experte, aber da hängt sehr viel mehr dran. Wenn er über Storymaps spricht, dann 10% von dem ist über Storymaps, der Rest ist über, wie mache ich denn gute Produkte.
Und ja, genau, den habe ich auch schon mal in einem Workshop erlebt. Mhm. Der ist auch super. Und der arbeitet ja auch viel mit Marty Kagan zusammen, von dem kommt natürlich auch nochmal viel. Ja. Und da sind wir dann aber schon fast in der Ecke der Startup-Gründer. Ne, und da kommt dann so Eric Ries mit seinem Lean Startup und Ash Maurya mit Running Lean. Und das ist dann schon sicherlich auch alles relevant für Produktmanager, die gern agil entwickeln wollen oder Lean entwickeln wollen. Zu den beiden Begriffen würde ich auch gleich gerne nochmal kommen. Aber es ist halt wenig darin, was halt das tägliche Werk des Produktmanagers in einer agilen Umgebung irgendwie bespricht. Also das, was Roman Pichler in seinem Buch über Product Owner geschrieben hat, das ist halt, sind dann so die Basics, die man wissen muss und können muss, um agiler Product Owner sein zu können. Und viel darüber hinaus geht halt dann in Blogs und in so Fachbeiträgen im Internet, die man so findet. Aber Bücher gibt es halt dann eher wenig. Naja, mal sehen, was so kommt. Ne? Gut, jetzt habe ich eben schon Agile und Lean gesagt. Vielleicht wollen wir darauf mal kurz eingehen. Irgendwie wird es häufig in einen Topf geworfen, aber aus irgendeinem Grund gibt es ja diese beiden Begriffe. Wollen wir da mal reinsteigen?
Ja, was wäre die konkrete Frage, die du hast?
Also, was ist Agile, was ist Agil und was bedeutet Lean im Gegensatz dazu?
Ja. Also tricky Frage, weil die lassen sich nicht so, aus meiner Sicht, lassen sich nicht so genau voneinander abgrenzen. Also der Lean-Gedanke ist in den 1940ern, 1950ern entstanden. Toyota Production System, das Lean-Management der Automobilhersteller oder damals halt Toyota, was halt heutzutage jeder Automobilhersteller macht. Und das sind die Quellen. Das Lean-Thinking, die Kultur, die dabei entstanden ist, das kommt halt alles aus dem Bereich raus. Und agil ist so um Mitte der 90er Jahre, der 1990er Jahre entstanden. Und damals hieß es noch nicht agil, eher so die Lightweight Methods. Aber Scrum zum Beispiel ist, ich glaube, 95, 96 waren so die ersten Scrum-Gedanken da. Und die haben sich sehr viel abgeguckt von diesem Lean-Gedanken her. Daraus ist aber eine eigene Kultur entstanden, weil Lean ist halt niemals auf Softwareentwicklung übergegangen. Ich kann mich erinnern, dass vor ein paar Jahren ist Henrik Niebeck, der hat so eine Exkursion gemacht nach Japan zu den Toyota-Werken und war ganz erstaunt, dass sie bei Toyota eben nicht Lean Development oder Lean Startup oder irgendwas in diese Richtung anwenden. Also die haben relativ klassisch wasserfrei gemacht und das zeigt so, dass das Lean halt nicht so sehr in der IT angekommen war, wohingegen agil halt diese, ja, die diese Nische halt besetzt hat und gesagt hat, wir wollen anders sein, wir wollen zwar den Lean-Gedanken in die IT reinbringen, aber Lean hat mehr mit Automobilherstellern zu tun, also machen wir da, ich glaube nicht, dass sie es bewusst gemacht haben, also bewusst einen Gegensatz zu Lean gemacht haben, aber ich glaube einfach, dass ja, es war etwas Neues und das verdiente auch einen neuen Namen und so ist halt Agile entstanden. Ne? Mhm.
Genau, und dann gab es ja auch 2001 das Agile Manifest.
Ja.
Und da ist dann von Lean gar nicht mehr so viel zu sehen, sondern da ging es halt im Wesentlichen darum, schneller wertvolle Software zu entwickeln.
Ja, aber es gibt unheimlich viele Parallelen. Also ja. Lean ist sehr darauf bedacht, Wert zu erzeugen. Also das ganze Value Stream Mapping, das kommt aus dem Lean heraus. Und, oder zum Beispiel Lean ist sehr darauf bedacht, Müll, also Muder, Waste zu vermeiden. Ja. Ja, ist schon schwierig mit den Begriffen immer. Wenn, jedes ja. Mal, wenn du in Lean reingehst, dann bist du so zum Halbjapaner. Aber zum Beispiel Agile hat eines der Prinzipien, das ist halt Simplicity. Also die Einfachheit, was eine direkte Korrelation hat mit Versuche Müll zu vermeiden, ne? Oder Verschwendung zu vermeiden. Mhm. Und also es gibt unheimlich viele Parallelen. Also von daher, ich bin kein Freund davon, das politisch zu betrachten im Sinne von, es gibt die Lean-Ecke und es gibt die agile Ecke und du musst dich entscheiden und die passen sehr gut zusammen. Also Lean-Entwicklung, die Lean-Gedanken mit den agilen Gedanken, das ist schon sehr vereinbar, finde ich.
Das habe ich sowieso beobachtet, Leute, die sich entscheiden und dann irgendwie Puristen werden und versuchen eine der Methoden, die ja gar keine Methoden in dem Sinne sind, in ihrer Reihenform anzuwenden, dass das eigentlich eher schief geht, weil was hat Jeff Patton gesagt? Jeff Patton hat gesagt, Scrum ist halt keine Methode, sondern ist ein intentionally incomplete framework. Also das ist halt absichtlich unvollständig. Man muss Scrum mit seinen eigenen Sachen erfüllen, damit es leben kann.
Ich glaube letztlich, was du gesagt hast mit, es ist ein Framework und man muss sowieso schauen in dem Kontext, in dem man sich befindet, was man da anwenden kann. Also es wird in jedem Umfeld wird es anders angewendet werden. Du hast halt andere Variablen, andere Unternehmenskulturen. Ich meine, Bernd sagt das ja auch so schön in seinem Agile Management Innovations Session, dass du kannst halt keine Kultur kopieren. Das heißt, jede Kultur ist einzigartig. Das heißt, du musst auch jeden Prozess einzigartig auf das Unternehmen abstimmen. Das heißt, du wirst deinen eigenen agilen Softwareentwicklungsprozess haben und in meiner Meinung nach ist es so, dass das Lean das Ganze sehr gut komplementiert. Also nochmal einen anderen Ansatz draufsetzt, einen anderen Blickwinkel hinzufügt. Ne? Mhm. Mit diesem Build, Measure, Learn, das geht auch sehr schön in die Produktmanagement-Ecke, wobei agile Softwareentwicklung in meinen Augen auch sehr viel von der technischen Exzellenz hat. Ne? Das heißt, wie können wir technisch halt auch besser werden und wie können wir die Ideen und das Wissen des gesamten Teams nutzen. Das ist was ich als einen der Kernelemente von Agile sehe. Mhm.
Okay, also das Letzte, was du gesagt hast, dass wir alle Mitarbeiter mit ihren Fähigkeiten nutzen, das ist ja quasi der erste Eintrag im Manifest. Ich muss ehrlich gesagt sagen, dieses agile Manifest, ich kann es immer noch nicht auswendig. Ich habe das schon so oft gelesen und drüber gesprochen und alles Mögliche, aber auswendig kann ich es immer noch nicht. Deswegen habe ich es hier gerade vor mir. Individuals and Interactions over Processes and Tools ist der erste Satz aus diesem Manifest. Und das ist ja gerade Individuals and Interactions. Darum geht es, dass halt irgendwie jeder Mitarbeiter zählt, jedes Teammitglied zählt. Und es geht halt darum, dass wir miteinander arbeiten und miteinander interagieren. Mhm. Genau. Welches ist denn euer liebster Satz in dem agilen Manifest? Habt ihr einen?
Ich glaube tatsächlich der erste, weil ich finde, dass die anderen davon auch sehr gut abgeleitet werden können. Also wenn du halt, wenn du Individuen betrachtest und Interaktionen, das lässt sich halt, wie gesagt, schön als Kern formulieren. Denn wenn du vernünftig kommunizierst, dann führt es auch dazu, dass du entsprechend bessere Software entwickeln kannst. Und dass du auch besser verstehen kannst, potenziell, wenn du das denn möchtest, was der Kunde haben möchte. Und ja, dazu halt auch dieses Responding to Change. Auch da wieder, wenn du kommunizierst, dann hast du die Möglichkeit, das auch zu akzeptieren und drüber zu sprechen und flexibel zu sein. Hm. Also deswegen finde ich so diesen ersten Punkt sehr elementar.
Okay. Bernd, hast du irgendwie einen Lieblingssatz?
Ich habe es aufgegeben. Ich hatte ganze Zeit lang unterschiedliche Lieblingssätze, also so je nachdem, welche Phase ich selber so als agiler Coach durchlaufen bin. Aber ich habe so viele Clients erlebt, also im Sinne von, jeder Client ist halt individuell und für jeden Client gilt einer oder zwei Wertpaare mehr als die anderen beiden. Je nachdem da, wo er entweder eine Flanke hat oder eine Stärke hat, ne? So. Für einige ist es halt, weiß ich, die Working Software zum Beispiel, sie machen alles super, alle anderen Werte sind ganz toll, aber sie produzieren keine Working Software auf einer regelmäßigen Basis. Und dann rede ich halt sehr, sehr häufig über dieses Wertepaar. Mhm. Und so ist es halt sehr individuell. Ich habe allerdings einen Principle, was ich sehr, sehr gerne mag.
Okay, also, welches denn?
Werte, das ist das mit Simplicity.
Ah, okay.
The art of maximizing the amount of work not done is essential. Und ich glaube, das ist einfach nur deswegen, weil der Satz im Englischen so arg kompliziert ist und ich eine ganze Zeit lang dran geknabbert habe, den richtig zu verstehen und zu deuten. Mhm. Und deswegen habe ich da eine besondere Beziehung zu. Aber ich glaube, dass dieses etwas einfach zu machen, etwas nicht lange durchzudenken und nicht großartig zu planen, sondern Experimente zu machen, einfache Experimente zu machen, um daran zu lernen. Ich glaube, das hat sehr viel mit dieser Simplizität zu tun und deswegen ist mir das sehr ans Herz gewachsen.
Hm. Ja, das stimmt, den finde ich auch sehr, sehr super. Ich persönlich fand lange Zeit den letzten Satz, responding to change over following a plan, am wertvollsten, weil das für mich den größten Wert von agiler Entwicklung gegenüber Wasserfall darstellt. Also die anderen drei Sätze sind natürlich auch total wichtig. Aber der größte Nachteil an Wasserfallprojekten ist ja, dass, also für mich gefühlt als Produktmanager, dass man einmal am Anfang festlegt, was das Projekt bringen soll, dass man ein großes Requirements-Document herstellt und dann etwas baut und baut und baut und baut und am Ende nochmal irgendwie vielleicht eine QA-Phase anschließt und nach anderthalb Jahren hat man irgendwas, was fertig ist. Das ist dieses Following a Plan. Und ja. Das führt halt gerade dazu, dass man am Ende irgendwas hat, was man möglicherweise überhaupt nicht haben will. Und das hätte man halt viel früher lernen können, wenn man Responding to Change gemacht hätte. Aber natürlich, Vicky, du hast vollkommen recht, ohne Individuals und Interactions ist das dann alles gar nicht möglich.
Aber ich glaube, das zeigt auch sehr schön, alle Kommentare, die wir jetzt hatten, dass alle von diesen Punkten wichtig sind und wahrscheinlich auch wiederum auf den Kontext, vom Kontext abhängen, ne? Von dem Umfeld, in dem ich mich befinde. Mhm. Und wahrscheinlich wird man auch immer, je nachdem, in welchem Zeitpunkt man gerade ist, wird man wahrscheinlich das eine oder das andere verstärkt versuchen zu verbessern.
Mhm. Ja, dieses Eliminating Waste, also das Eliminieren von Dingen, die Müll ist eigentlich, ist Müll die richtige Übersetzung? Eigentlich ist es Unnötiges.
Verschwendung.
Aber, ja. Ja, genau. Das ist ja eine Sache, die wird vor allem in Kanban in den Vordergrund gestellt. Ne? Das ist die Methode, wo man nicht eine Sprintplanung macht und am Ende des Sprints guckt, ob alles da ist, sondern im Wesentlichen mit Work-in-Progress-Limits arbeitet, um sicherzustellen, dass man nicht tausend Sachen anfängt und nichts davon fertig bekommt.
Mhm, genau.
Also ich habe ja bei Xing mit beiden Methoden arbeiten dürfen, beide Methoden kennengelernt. Ich habe erst in einem Rapid-Response-Team, das war quasi eine Maintenance-Gruppe, die sich um alle Produkte und Aufgaben gekümmert haben, wo es kein dediziertes Team für gab. Da haben wir nach Kanban gearbeitet. Und dann hinterher in dem Produktteam, wo dann auch Victoria mit dabei war, haben wir nach Scrum gearbeitet. Und ist das ein Pattern, was ihr auch schon mal beobachtet habt, dass man in Produktteams eher vielleicht Scrum wählt und in Maintenance-Teams oder wo man beständig neue Aufgaben reinkommt, die halt vielleicht auch komplett unvorhersehbar sind, eher nach Kanban?
In meiner Erfahrung sowohl als auch. Ich glaube, das kommt halt ganz drauf an, was das Team für sich als wertvoll ansieht. Es ist natürlich für die Manager gefühlt einfacher zu sagen, okay, wenn wir das in Sprints machen, wie viele Sprints brauchen wir? Und möglicherweise dann eben auch sagen, okay, aber jetzt haben wir das nicht geliefert und wie passen wir das jetzt an, dass wir trotzdem noch das Produkt zu dem und dem Zeitpunkt liefern? Ich glaube, man kann das auch mit Kanban erreichen. Insbesondere mit diesem Responding to Change. Ne? Wenn man halt sagt, okay, wir arbeiten halt an dem nächstwichtigen, dann kann man das halt eben auch hinbekommen. Ne? Also dann kriegt man über die Cycle Time auch eine gewisse Idee, okay, wie viel können wir bis wann ungefähr fertigstellen oder wann können wir ungefähr damit rechnen, dass das nächste kommt. Aber ich glaube, Kanban ist halt noch verstärkt besser in Responding to Change als Scrum. Und je nachdem, wie man das Produkt dann auch entwickelt, glaube ich, kann man das mit Kanban auch sehr gut erreichen. Da fällt mir auch diese No-Estimates-Diskussion ein von einem Freund von uns, Neil Killick, der eben auch sagt, okay, warum müssen wir eigentlich Estimates, also Schätzungen abgeben, wenn wir das auch über andere Wege hinbekommen können, eine gewisse, ja, nicht Planbarkeit,
Vorhersagbarkeit,
ja genau, und eine gewisse Vorhersagbarkeit zu erreichen, indem man eben eher auch wiederum dieses Responding to Change anwendet und sagt, eigentlich ist es doch besser für die Firma, wenn wir nicht vorher sagen, okay, wir haben so und so viel Zeit und da pressen wir jetzt einfach in diese Zeit, wir legen das fest, wir gießen diese Zeit in Stein und versuchen halt so viel wie möglich zu entwickeln. Und was er halt zum Beispiel sagt, ist, dass man das auch wiederum iterativ macht. Das heißt, man sagt, okay, ihr bekommt jetzt ein Budget von erstmal X und in diesem Budget entwickelt ihr jetzt so viel, wie ihr entwickeln könnt. Und wenn das Budget aufgebraucht ist, dann haben wir noch eine weitere Diskussion, gucken, okay, was haben wir eigentlich entwickelt, wollen wir eigentlich weitermachen. Das heißt, für die Business-Seite mag das vielleicht sogar besser sein. Also ich glaube, es gibt, um zurückzukommen zu der Frage Scrum oder Kanban, ich glaube, es gibt da kein... Für ein Projekt ist das besser, für ein Produkt ist das besser oder für Maintenance ist das andere besser. Also ich glaube, das kommt wiederum ganz darauf an, was man damit erreichen möchte. Mhm.
Ja, wie eigentlich immer. Ne? Die Antwort lautet, es kommt drauf an. Ja. Es ist nur so, ich werde häufig gefragt, ob ich allen Softwareentwicklungsteams Scrum empfehlen würde oder ob irgendwie Kanban irgendwie eine gute Alternative ist. Und meine Antwort ist halt dann meistens so, Hauptsache, ihr achtet darauf, dass ihr irgendwo Platz habt, um zu lernen und euren Plan anzupassen. Und ja, das.
Das ist aber vielleicht auch ein ganz guter Ansatz. Ich habe das Gefühl gehabt, dass wenn man mit Scrum anfängt, weil es doch ein sehr, sehr klare Elemente hat, kann es einfacher sein, die Vorteile irgendwo herauszustellen für Teams oder eher ein Buy-in, also ein Commitment zu bekommen, dass die Leute schneller sehen, okay, warum, was bringt uns das eigentlich, ne? Mit den regelmäßigen Retrospektiven, mit den regelmäßigen Showcases, mit dem Planning und so weiter. Also ich glaube, es kann initial es erleichtern für Software-Teams, die das noch nicht gewohnt sind, agil anzunehmen. Ich weiß nicht, was deine Erfahrung ist da. Ich meine, als Berater hast du da sicherlich mehr Idee, wie das
Wenn ein Client zu mir kommt und fragt halt, soll ich Scrum oder Kanban machen, dann beantworte ich typischerweise diese Frage nicht, sondern was ich mache ist, ich sage eben, egal was du machst, du solltest drei Constraints solltest du beachten. Das erste ist, du solltest regelmäßig ausliefern. Das zweite ist, du solltest das liefern, was der Kunde haben möchte. Oder also den nicht unbedingt, was der Kunde haben möchte, aber den Kunden glücklich machen, delight the customer. Und das dritte ist, du solltest dich kontinuierlich verbessern. So, das sind die drei Sachen, die sowohl Scrum als auch Kanban tatsächlich bewerkstelligen. Also das können die für dich tun. Und dann stelle ich ihm typischerweise Scrum vor, so wie ich sehe, und dann stelle ich ihm Kanban vor, so wie ich sehe, und wenn ich das tue, dann merke ich, dann sehe ich das Leuchten in den Augen beim Kunden, bei der einen oder bei der anderen Methode. Und das ist typischerweise was, das ist halt ein, es ist ein Bauchgefühl bei demjenigen, oder auch wenn ich Trainings mache und ich stelle beide Methoden vor, das ist ein Bauchgefühl bei den Teilnehmern, und man merkt sofort das Energielevel des Kunden, der Teilnehmer, es geht nach oben bei der einen oder bei der anderen Methode. Mhm. Und dann, das ist für mich ein sehr guter Indikator, wo wir starten sollen. Und das ist eigentlich auch die Antwort. Es ist nicht eine Frage, ob du Scrum oder Kanban machst, es ist eine Frage, womit fängst du an. Ja. Und wenn du mit einer Sache angefangen bist, dann ist es eigentlich nur eine Frage der Zeit, wann du zur anderen Sache kommst und oder wann du die andere Sache auch ausprobierst.
Okay.
So, auf dem einen oder dem anderen Level. Also es gibt unheimlich viele Scrum-Teams, die haben angefangen halt mit Scrum und machen zum Beispiel, einzelne von denen machen Personal Kanban, also auf einem individuellen Level. Oder sie fangen an mit Portfolio-Kanban, womit sie zum Beispiel mehrere Scrum-Teams versuchen zu koordinieren. So. Oder einige Scrum-Teams sagen irgendwann, Mensch, mir ist das alles zu starr und ich brauche es ein bisschen flexibler und ich weiß aber jetzt, was ich genau brauche. Also wechsle ich mal zu Kanban, da kann ich die Kadenzen anpassen und. Also so. Und umgekehrt gibt es halt Kanban-Teams, die haben mit Kanban gestartet und die sagen irgendwann, ja, aber irgendwie, wir brauchen das ein bisschen strikter. Wir merken selber, das ist ein bisschen zu lose für uns. Wir brauchen da mehr Halt. So, und versuchen dann halt Scrum zu machen und haben damit dann besseren Erfolg, als wenn sie Kanban vorher gemacht haben. Behalten aber einige Kanban-Dinge bei, wie zum Beispiel VIP-Limits oder so.
Mhm.
Und so gibt es halt die unterschiedlichsten Wege von unterschiedlichsten Kunden. Und ja, für mich als agiler Coach ist es halt eher wichtig, ich muss so flexibel sein, wie ist denn das, adaptable?
Anpassbar,
danke. Boah, scheiß Englisch. So anpassbar sein, dass ich halt auf die einzelnen Bedürfnisse darauf eingehen kann. Also es bringt überhaupt nichts jemandem, der sagt, ja, ich möchte Kanban machen, das ist total toll. Und ich komme die ganze Zeit an und sage, nee, mach mal lieber Scrum, das ist viel besser, weil ich kann ja dann ein Zertifikat verkaufen oder so. Ne? Also das bringt halt gar nichts. So. Ja. Aber ja.
Wie machst du die Verbesserung in Kanban, wenn du sagst, okay, kontinuierliche Verbesserung für die Teams? Schlägst du denen trotzdem vor, Retrospektiven zu machen regelmäßig? Weil das ist was ich sehe in Teams, die Kanban machen. Häufig wird das einfach vergessen. Also die nuseln da vor sich hin und läuft auch alles gut und so weiter, aber sie hinterfragen nicht, sie nehmen nicht die Zeit, um zu hinterfragen, hey, wo stehen wir eigentlich, wie geht's uns eigentlich, was können wir verbessern und so weiter und so fort. Was sind da deine Ideen?
Also es gibt ja die offizielle Methode in Kanban, das ist ja Operations Reviews. Das sind ja tatsächlich... das ist auf, ich glaube, auf einer monatlichen Basis schlägt David Anderson in seinem ursprünglichen Buch vor, sollte man halt diese Operations Reviews machen. Die sind relativ lang und schauen, im Gegensatz zu Retrospektiven, diese Operations Reviews schauen halt auf die Daten, die produziert wurden. Und das ist halt ein sehr, sehr datengetriebener Ansatz.
So, Daten im Sinne von Cycle Time, also wie lange habt ihr gebraucht?
Ja, zum Beispiel Cycle Time und wie viele Defekte gab es? Sorry, ja. nicht durcheinander sprechen. Ja. Mhm.
Nee, genau, also das wäre meine Frage, auf welche Daten wird da geguckt? Also die Anzahl der fertigen Stories oder fertigen Tasks oder Defects, hattest du schon gesagt?
Genau. Kanban sagt ja, du sollst halt unterschiedliche Modelle heranziehen, um Dinge zu messen, um daran zu lernen. Das ist ja eine der Grundprinzipien davon von Kanban. Mhm. Und was immer du für Daten quasi hast, nimm sie mit und es ist dann datenfokussiert, was du in diesen Operations Reviews machst. Und das ist ein Unterschied zu Retrospektiven, ja. Allerdings hatten wir eine riesengroße Diskussion in meiner vorherigen Firma bei IT Agile. Wann sollte man jetzt Operations Reviews machen? Sollte man sie ersetzen durch Retrospektiven? Und irgendwann sind wir zu dem Punkt gekommen, dass es eigentlich gar nicht so einen großen Unterschied gibt zwischen Operations, Reviews und Retrospektiven. Wenn man beides als einen Container betrachtet, in dem man quasi reflektieren kann und durch diese Reflexion zu besseren Erkenntnissen kommt, dadurch seinen Prozess anpassen kann, sein Verhalten anpassen kann und dadurch etwas anders macht, sodass man etwas lernt, sodass man sich letztendlich verbessert. Mein Gott, whatever floats your boat, ne? Mhm. Also ich meine, was immer der Container ist, mit dem die Teams besser klarkommen, Das ist super. Und dafür sollte halt der Scrum Master, der agile Coach, der wer auch immer diese Rolle im Unternehmen hat, sollte halt ein Gespür dafür entwickeln und sollte halt das Werkzeug seiner Wahl dann nehmen, ne? Um den Teams zu helfen.
Okay, ich glaube, wir haben auch genug über Kanban oder Scrum gesprochen. Und das sind ja auch tatsächlich die Sachen, die dann das Entwicklerteam häufig am härtesten treffen oder am härtesten betreffen. Und lass uns mal versuchen, den Blick so ein bisschen auf den PO zu schwenken, weil immerhin soll es hier um agiles Produktmanagement gehen. Wo ist denn der große Unterschied zwischen Kanban und Scrum, was den PO angeht? Weil ich als Produktverantwortlicher, als Business-Fuzzi, ich habe doch sicherlich auch irgendein Bedürfnis gegenüber dem Prozess, oder nicht? Was meint ihr?
Also du hast einen großen Unterschied gefragt, weil der größte Unterschied ist, dass Kanban kein PO hat, ne? Also das wäre nur eins.
nicht den Product Owner im Scrum, sondern der ist natürlich in Scrum selbst definiert, dass er Product Owner heißt, aber ein Product Manager gibt es ja bei Kanban auch. Warum nicht?
Ja, wobei die Rollen halt nicht festgelegt sind, ne? Also Kanban hat ja keine Rollen und sagt halt letztendlich, wenn du anfängst mit Kanban, was für Rollen du hast, respektiere sie, die momentanen Rollen, die du hast, und schau dir das System an und pass entsprechend die Rollen an, wenn du der Meinung bist, dass es besser wäre fürs System. Das ist so die Haltung von Kanban. Das heißt, was immer du hast, ob du einen einzelnen Product Manager hast, bevor du mit Kanban anfängst, ob du ein Komitee hast, das diese Entscheidung macht, also so ein Product Komitee oder sowas in der Richtung, ein Product Board, was immer du gerade hast, hab das weiterhin und visualisiere erstmal deinen Value Stream und so weiter und versuche Einsichten zu erzeugen über die Kanban-Methode. Mhm. Das wäre der große Unterschied zu Scrum, wohingegen Scrum halt sagt, naja, also schön und gut, du hattest halt einen Product Manager, jetzt machst du Scrum, jetzt und der heißt nicht nur einfach nur PO, also ist keine Namensänderung, sondern der PO hat auch ein festgelegtes Set an Rollencharakteristika und die soll er halt leben. So, und zum Beispiel dieses, er spricht mit einer Stimme. Mhm. Ja, so, also er ist derjenige, der wirklich das letzte Wort hat, was Produkt- oder Business-Entscheidungen angeht. So, das ist das, was Scrum halt sagt. Und das zum Beispiel hast du alles in Kanban nicht. In Kanban musst du dir da selber deinen Weg suchen und fängst typischerweise da an, wo du gerade bist.
Okay, das stimmt. Also das ist ein tatsächlicher Unterschied. Natürlich kann man auch eine PO-ähnliche Rolle in Kanban dann etablieren, aber muss es eben nicht tun.
Klar, ja. Klar. Du kannst die PO-Rolle von Scrum kannst du 1:1 hernehmen und in Kanban einsetzen. Das widerspricht sich, glaube ich, gar nicht.
Ja. Du, Bernd, als Coach hast wahrscheinlich relativ regelmäßig die Situation, dass du in Firmen reinkommst, die noch nicht agil entwickeln und die irgendwie aus irgendeiner Richtung getrieben sagen, ich glaube, wir brauchen agile Entwicklung. Mhm. Und da wollte ich dich fragen, aus welcher Richtung kommt das am häufigsten und was sagt der verantwortliche Produktmanager dazu?
Also aus welcher Richtung? Du meinst mehr von,
genau,
von
also den Entwicklern? Wer wünscht sich das? Wünscht sich das der CEO oder wünscht sich das der Entwickler? Oder ist das mehr so Graswurzelkampagne oder ist das irgendwie geplanter Staatsstreich?
Also es kommt relativ selten vor, dass es aus der Entwicklung herauskommt. Das sind quasi aus dem Bereich sehe ich es eher oder höre ich es häufiger auf Konferenzen und auf Usergroups, wenn halt ein Entwickler dann zu mir ankommt und sagt, ja, ich würde ja gerne, aber mein Chef, ich weiß nicht, wie ich den rumkriegen kann und ich kann dir auch kein Geld geben, damit du den für mich rumkriegst und was könnten wir denn da machen und so. Und das sind Wünsche, aber das ist keine konkrete Maßnahme. Mhm. Die meisten Anfragen, die ich bekomme, sind Mittelmanager. Also diese typischen Sandwich-Manager, die halt den Druck vom Team abkriegen, einerseits, und den Druck von oben abkriegen, also sich Führungsetage oder noch einen drunter, die halt das Geschäft verbessern sollen. So. Und die halt irgendetwas machen müssen. Und das manchmal sind das Produktmanager tatsächlich, also kommen aus dem Produktmanagement, die meisten sind direkt aus der IT heraus. Mhm. Also Entwicklungs Head of Development, sowas in der Richtung. Mhm. So. Und Den Rest von der Frage habe ich schon wieder vergessen.
Was hat das für einen Impact auf die Produktmanager? Wie finden die das?
Ja, genau. Und das kommt ganz drauf an, auf die Lage. Also einige Produktmanager finden das ziemlich gut, weil die halt, naja, die haben halt so ein, die haben so ein Bild vor Augen, so die Wüste IT, die macht nie das, was ich will. Und jetzt, agil, das könnte ja was sein, wo ich endlich mal Kontrolle über die IT bekomme.
Okay.
So. Und dann sind die relativ offenen Ohres. Und also so lange, bis man denen dann erklärt, dass es so nicht läuft. Aber dann hat man eher die offenen Ohren. Meistens ist es eher so eine Sache, du hast einen Haufen, nicht einen Haufen, also nicht negativ gemeint, du hast eine Menge von Produktmanagern, ich kann meinen aktuellen Kunden kann ich nehmen, ohne jetzt Namen zu nennen. Es gibt da drei Produktmanager, die sich ständig versuchen, gegenseitig zu koordinieren und quasi ein Team aufzuteilen. Quasi der Product Manager A sagt halt einer Teilmenge von dem Team, was es zu tun hat. Mhm. Product Manager B versucht das auch, merkt aber, dass es einige Überschneidungen gibt mit dem anderen Product Manager. Also übertrumpft er quasi Product Manager A mit seinen Vorgaben und ja, das Team ist hin und her gerissen, weiß nicht, wem es folgen soll, welchen Produktmanager. Und es sind mehr solche Konstellationen, die ich dann bekomme, wo wir dann erstmal darüber reden, was heißt es denn überhaupt, was heißt denn überhaupt die Rolle des Produktmanagers und was ist denn überhaupt ein Produkt und was bedeutet es denn, wenn ein Product Owner ein Produkt tatsächlich treibt, im Sinne von businessmäßig nach vorne treibt, zum Erfolg treibt. Und was bedeutet das dann mit der Absprache zu anderen Product Ownern und so weiter? Also das sind eher die Situationen, die ich dann vor mir habe. Mhm. Und es ist eher eine Struktur, weil Agile kann dann eine Struktur vorgeben. Scrum insbesondere kann eine Struktur vorgeben. Das ist nicht immer einfach für die Product Manager, das dann auch umzusetzen. Aber letztendlich merken sie, dass sie dadurch dann deutlich mehr gebacken kriegen, als wie sie es vorher gemacht haben.
Also ich habe in meiner Vergangenheit, als wir umgestellt hatten von Wasserfall auf Agil in einem Projekt, war das ein unglaublich toller Wechsel oder eine tolle Veränderung für den Produktmanager. Initial natürlich mit ein paar, das holpert natürlich erstmal ein bisschen im Sinne von, okay, wie schreiben wir denn jetzt Stories, dass die Entwickler auch am besten was damit anfangen können und so weiter. Aber dieser Kollaborationsmoment einfach direktes Feedback zu haben, mit dem Entwicklungsteam zusammenzusitzen, direktes Feedback zu bekommen, wenn eine Anforderung nicht so richtig verstanden wird oder keinen Sinn macht oder ja, natürlich können wir das technisch umsetzen, aber wenn wir es anders umsetzen, bekommen wir einen besseren Kundennutzen daraus. All diese Vorteile waren halt einfach so immens, dass das überhaupt nicht lange gedauert hat, bis der Produktmanager eigentlich gesagt hat, ganz ehrlich, ich möchte eigentlich nie wieder irgendwas anderes machen. Mhm. Also ich glaube, das ist wahrscheinlich am Anfang, also gerade so dieser Kontrollgedanke, vielleicht am Anfang bestehend, aber mit der Zeit, insbesondere wenn das Team wirklich gut miteinander funktioniert, ist der Produktmanager mehr als happy. Also ich meine, Tobi, du warst ja auch immer extremst begeistert in unserem alten Team.
Ja, auf jeden Fall.
Ob der Kollaboration. Und das hat also mir persönlich als Entwickler auch unheimlich viel Spaß gemacht, dass man eben gemeinsam Ideen entwickelt, aber du als Produktmanager dann halt entsprechend letztlich entscheidest. Ne? Also das haben wir ja damals zum Beispiel auch immer gesagt, hey, das und das sind unsere Ideen, das und das sind unsere Gedanken, nimm es gerne mit in deine Überlegungen, aber was auch immer du entscheidest, wir gehen da voll mit. Also das hat halt auch einen unheimlich hohen Vertrauensgewinn, ne, auf allen Seiten, weil man einfach so gut zusammenarbeitet. Also von daher ist so aus meiner Erfahrung nicht wirklich ein Nachteil für den Produktmanager zu sehen gewesen, zumindest nach diesem anfänglichen Holpern.
Ja, dem stimme ich natürlich vollkommen zu. Für mich war ja die Entscheidung, Produktmanager zu werden, in dem Moment, als ich gelernt habe, wie Scrum funktioniert und was der Product Owner da zu tun hat. Also das, ich bin ja nicht Produktmanager der alten Schule und ich habe nie ein Projekt nach Wasserfall gemacht aus der Produktmanager-Sicht, sondern das habe ich nur aus der Softwareentwickler-Sicht gemacht. Insofern war ich da gar nicht in der Situation, dass ich überzeugt werden musste. Aber ich sehe das jetzt halt in anderen Firmen, wie da die Entwickler und die Projektleiter, also die Scrum Master, versuchen irgendwie Scrum einzuführen und das Produktmanagement ist halt, dass es dem Produktmanagement schwerfällt, das zu verstehen, dass man mit Scrum tatsächlich am Ende mehr Kontrolle hat als mit Wasserfall, weil man halt tatsächlich nach jedem Sprint neu justieren kann, neu lernen kann und gucken kann, okay, was haben wir jetzt erreicht, was kann ich damit lernen und ich kann jetzt schon nachjustieren und ich kann jetzt schon sagen, dieses Feature, was mir irgendwie damals ganz wichtig war, die haben wir jetzt gelernt, das brauchen wir gar nicht und schmeißen wir jetzt weg. Das ist ja eigentlich dann...
Ja, was mich an der Stelle interessiert, ist das bei denen so, dass die aus ihrer eigenen Sicht einfach diesen Kontrollverlust fühlen? Oder ist es eher, dass deren Umfeld drumherum das gar nicht gewährleistet, agil zu arbeiten?
Ich glaube, es ist eher das Umfeld. Also Controlling zum Beispiel, die irgendwelche Reports haben wollen oder das Upper Management, die gerne wollen, dass man irgendwie sagt, okay, wenn wir jetzt das investieren und das sind dann irgendwie 9 Monate mit einem ganzen Entwicklerteam, was ja mal locker irgendwie dann auch in die Millionen gehen kann an Investitionen, dann wollen halt solche Leute, die die Entscheidung fällen, ja, wir machen diese Investition, die wollen dann gerne auch vorher schon wissen, was dahinter herauskommt. Und genau die Antwort kann man bei agilen Projekten ja nur so bedingt machen. Ne? Man kann sagen, das ist die Vision, dieses Problem wollen wir lösen. Wir glauben, dass es den Wert hat und wir glauben, dass die Investition jetzt in ein strategisches Produkt da durchaus lohnenswert ist. Aber man kann halt nicht sagen, Feature X, ist das drin oder nicht.
Ja. Wobei ich glaube, das ist auch so ein gewisser Irrglaube, ne? Weil in Wasserfallprojekten, ich meine, wenn man es mal realistisch betrachtet, wie oft ist es wirklich so, dass du genau das bekommst, was du haben
Richtig,
willst?
Richtig, genau.
Und wenn man das sogar noch weiter treibt, gibt es uns eigentlich den Wert, den wir haben wollen? Weil oft, also aus meiner Erfahrung ist es so, im Wasserfallprojekt wird der nachhaltige Erfolg, der interessiert eigentlich gar nicht. Also es interessiert nur, in der entsprechenden Zeit, in dem entsprechenden Budget auszuliefern. Ob danach die Software überhaupt langfristig funktioniert oder wir da unheimlichen Maintenance-Aufwand dadurch haben, das wird ja oft gar nicht nachgehalten. Von daher glaube ich, das ist halt sehr kurzfristig betrachtet.
Richtig.
Und dieser Vorteil.
Das ist so diese Save-My-Ass-Policy, dass ich halt versuche, ja. Okay, das waren ja meine Vorgaben, das war ja der Projektplan und das war das Budget. Ich habe doch alles eingehalten. Ich habe ja alles richtig gemacht. Jetzt kannst du mir nicht böse sein.
Ja, richtig. Ja. Und das ist auch wiederum was, wo ich aus diesem agilen Manifest, dieses Individuals and Interactions over Processes and Tools, sehr, sehr wichtig finde. Denn wenn man das weiterspinnt, dann geht es halt darum, okay, wenn ich über Interaktionen nachdenke, geht es um das Gesamtbild und nicht nur um mich selber. Ich weiß nicht, ob das gerade Sinn macht. Also wenn ich jetzt auf ne, save my ass, also es geht darum, dass ich meine Ziele, meine KPIs entsprechend abhake, super, habe ich gemacht. Das große Bild, das interessiert mich dann im Zweifel gar nicht.
Ja, richtig.
Weil ich nur sehr kurzfristig denke.
Mhm. Ja, genau. Ja, manchmal ist das ein Problem. Aber immer wieder probieren Firmen dann doch agile Entwicklung aus und stellen dann fest, aha, es hat einen immensen Mehrwert gegenüber Wasserfallprojekten, gerade wenn es um längere Sachen geht. Ich glaube tatsächlich bei kürzeren Projekten, wenn es darum geht, mach mir eine Webseite neu und es soll ein Link da sein und der führt aber einfach nur raus und ansonsten, also so Landingpages und so, die kann man tatsächlich als Wasserfallprojekt machen, ohne großen Schaden anzurichten.
Naja.
Wenn es Projekte sind, die absehbar nicht länger als 3 oder 4 Wochen dauern oder so, das kann man machen, glaube ich.
Wo ich hier in Australien angefangen hatte als Freelancer, da hatte ich ja erzählt, ich habe eine kleine Firma hier gegründet, um halt geschäftsfähig zu sein. Und da wollte ich auch ein Logo für haben.
Mhm.
Und das ist ja vergleichbar mit, mach mir meine kleine Webseite oder mach mir mein, ne? So, Ich war erstaunt, wie viele Iterationen man drehen kann, bevor man denn tatsächlich da ist, wo man sein möchte. Ich glaube, ich habe 12, 13 Iterationen nur mit diesem Logo zugebracht. Das sind unheimlich kleine, also es geht um, keine Ahnung, wenige $100 hat das gekostet. Und trotzdem waren es halt, ich habe mit dem Designer halt relativ eng zusammengearbeitet und innerhalb von 2 Wochen hat er mir haben wir täglich eine E-Mail hin, eine E-Mail zurückgeschrieben. Und ich habe jedes Mal gesagt, sieht schon ganz gut aus, aber. Und dann habe ich gesagt, überrasch mich mit was Neuem. So, und dann hat er was Neues gemacht und ich gesagt, das sieht schon besser aus, aber. So, bis wir dann an einem Punkt waren, wo ich gesagt habe, ja, das ist genau das, was ich mir vorgestellt habe. Das war beileibe nicht das, was ich mir 2 Wochen vorher vorgestellt hatte, im Sinne von, das hätte ich gerne so. Aber letztendlich sind wir dann zu einem iterativ zu einem Ergebnis gekommen. Und das nur bei einem kleinen Logo. Mhm. Also ich würde selbst bei kleinen Dingen würde ich so vorgehen.
Ich gerade bei diesem Beispiel oder auch was du meintest, Tobi, mit der Landingpage, ich glaube, das hat auch was mit dem Mindset zu tun. Also wenn ich mit dem Mindset rangehe, ah super, okay, pass auf, hier ist mein Vertrag, das ist die Landingpage, die ich haben will, mach das mal. Okay, nach 2 Wochen kriegst du das zurück und denkst, ja, du hast zwar genau das geliefert, was ich haben wollte, aber das funktioniert ja eigentlich überhaupt nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Und dann hast du aber dieses Mindset, hey, wir haben aber doch gesagt, wir machen das im Wasserfall. Das heißt, du hattest deine 2 Wochen, ich bin jetzt schon wieder anderweitig verplant, sei es in einem agilen Projekt oder sei es in einem neuen Wasserfall, kleinen Wasserfallprojekt. Das heißt also, du hast dieses ganze Responding to Change nicht mehr. Das heißt, du fängst dann wieder an zu diskutieren, ja, aber das hast du mir ja gar nicht so gesagt. Ja, aber das wusste ich doch da noch gar nicht. Also ich glaube, auch bei kleineren Dingen kannst du in die gleichen Fallen tappen. Und wie gesagt, das Mindset ist da, glaube ich, entscheidend.
Also ich würde tatsächlich alles agil machen, ja? Würdet ihr das machen? Würdet ihr sagen?
Ja, aber ich glaube, da genau ist der Unterschied. Ne? Deine Wortwahl ist agil machen und Vicky hat gerade vom Mindset gesprochen. Es gibt in der agilen Community gibt es halt dieses Saying oder den Spruch, du kannst nicht agil machen, sondern du kannst nur agil sein.
Ja.
Und das legt halt Wert darauf, dass Agilität ein Mindset ist und keine Sammlung von Praktiken oder Prinzipien, sondern es ist halt eine Art und Weise, wie du generell auf Dinge schaust. So, von daher ist es, wenn du jemanden fragst, der lange Zeit agil ist, der kommt gar nicht auf die Idee, ein Logo oder eine Landingpage oder was der Geil was per Dokument zu beauftragen und dann zu erwarten, dass das, was er zurückbekommt, das ist, was er gerne hätte. So.
Wobei ich, nur um das gerade zu verstehen, Tobi, du sagtest, dass man für eine Landingpage jetzt nicht unbedingt agil braucht. Meinst du, dass es wieder abhängig von der Firma oder von dem Kontext, dass du sagen würdest, okay, die machen ja nur so kleinere Sachen, also müssen die nicht agil machen, weil das kann ja für die auch funktionieren.
Das meine ich gar nicht, sondern ich meine einfach, dass es durchaus Projekte gibt, wo halt tatsächlich vorher schon klar ist, was genau gemacht werden soll, ohne dass irgendwelche Learnings notwendig sind, weil das Thema an sich einfach so einfach ist, dass man da nicht agil vorgehen muss. Ein Logo für eine Firma ist sicherlich deutlich komplexer, als dass man es vorher genau sagen könnte, so soll es sein, sonst wäre es schon fertig. Ja, das ist ja ein Entwicklungsprozess, ein Logo. Ich dachte eher an Dinge wie, ja, keine Ahnung, mir fällt mir auch gerade nicht ein, ehrlich gesagt.
Aber genau da ist der Punkt, glaube ich. Du, wenn es eine Konterfrage wäre auch, okay, warum willst du es denn nicht agil machen? Weil wenn du einmal in dieser Denke quasi drin bist, dann fällt es dir auch unheimlich leicht, selbst die kleinen Sachen agil zu machen. Das ist kein Mehraufwand, den du dann typischerweise hast. Und das alles gesagt, wenn ich einen Kunde habe, der sagt, aber das ist so einfach, das würde ich nicht agil machen, dann sage ich, super, dann probier das aus, dann mach es nicht agil und schau dir die Ergebnisse an. So, wenn die Ergebnisse immer noch okay sind, mein Gott, dann warum sollte er sich auch ändern? Ne? Ist ja alles okay.
Oder eine weitere Frage ist ja, wenn du schon bereits ein Team hast, das agil arbeitet, warum sollte man das nicht einfach agil fortsetzen?
Ja, natürlich.
Du kannst im Endeffekt genau das Gleiche, du kannst ja sagen, okay, anstatt ich habe 2 Wochen festen Lieferungstermin, kannst du ja sagen, okay, ich mache entweder einen Sprint 2 Wochen oder ich mache Kanban 2 Wochen. Und der Vorteil ist, wir können auch Gespräche darüber haben, wenn wir feststellen, okay, irgendwas klappt gerade nicht. Wie gehen wir damit um? Also wieder zurück zu dem Mindset-Punkt.
Genau.
Ja.
Vielleicht noch ganz, ganz wichtig, agil ist ja kein Selbstzweck, ne? Also
natürlich
es ist nicht so, dass ich das Logo dass ich das agil gemacht habe, weil das ist ja etwas, was ein agiler Coach machen muss. Ne? Weil ansonsten kann ich mich morgens nicht selber im Spiegel sehen. Ne? So in der Richtung. Das ist ja nun nicht. Sondern das agile Mindset ist ja nur, das sind ja, Habits.
Gewohnheiten.
Gedanke. Gewohnheiten. Gewohnheiten, die man halt, die man sich halt angeeignet hat, weil man die Erfahrung gemacht hat, das bringt einen zu mehr Erfolg, als wenn ich andere Gewohnheiten hätte. So, ja. Und so ähnlich sehe ich das auch, wenn ich mit Teams arbeite oder mit ganzen Firmen arbeite, die halt diese agilen Gewohnheiten adaptiert haben oder adoptiert haben, um tatsächlich erfolgreicher zu sein. Irgendwann haben sie diese Gewohnheiten. Warum sollten Sie dann wieder andere Gewohnheiten extra erlernen oder wieder zurückfallen in andere Gewohnheiten, wenn Sie denn die Erfahrung gemacht haben, dass Sie mehr Erfolg haben mit der agilen Art und Weise, da drauf zu schauen?
Das ist eigentlich ein guter Punkt. Ich habe gerade mal, das bringt mich zu dem Gedanken, würde ich eigentlich, bitte, würde ich irgendwie es hinbekommen, wieder Wasserfall zu machen? Also ich wüsste gar nicht, wie ich anfangen sollte, weil das einfach inzwischen so in meinen Gewohnheiten und in meinem Denken ist, dass ich wüsste gar nicht, wie ich das machen sollte.
Naja gut, also so schwer ist Wasserfall ja nun auch nicht, wenn man nicht gerade RUP macht oder so. Das RUP-Buch ist ja doch etwas länger, aber darauf wollen wir jetzt gar nicht erst eingehen. Nee, ja, das stimmt natürlich. Wenn man das agile Mindset erstmal hat, dann kommt man da sicherlich schlecht wieder raus. Meine Frage zielte bloß eher darauf hin, wenn man Leute hat, die noch nicht agil arbeiten, und das auch nicht kennen, auch dieses Mindset noch nicht haben und eine Sache hat, die wo man ganz genau schon weiß, kopiere mir dieses hier zum Beispiel und das ist halt ein Aufwand von einer Woche, dann könnte es vielleicht funktionieren. Aber keine Ahnung, also vielleicht auch vollkommen theoretisch. Vielleicht als letzte Frage an euch noch. Ach so, ja.
Ich wollte nur sagen, ich glaube, gerade da, wenn die das noch nicht wissen, ob sie das überhaupt wollen oder nicht, da lohnt es sich vielleicht auch zu experimentieren. Also einfach mal was auszuprobieren, den Leuten zu sagen, okay, pass auf, probier das doch einfach mal aus für 2 Wochen und danach können wir immer noch schauen, wie es gelaufen ist und können gucken, okay, bringt uns das einen Mehrwert auf den unterschiedlichen Ebenen oder eben nicht.
Ja, experimentieren ist sicherlich
gut. Ja.
Vielleicht als letzte Frage an euch noch, bevor ihr gleich zur Arbeit müsst, weil ich gehe gleich ins Bett, ich bin ja hier in Norddeutschland und ihr seid in Melbourne. Du bist gleich zur Arbeit. Ihr habt das agile Mindset ja schon sehr, sehr lange. Und es geht das Gerücht, dass ihr auch agil geheiratet habt.
Ja.
Erzählt mal, wie habt ihr das gemacht?
Naja, wir haben in unserer Küche damals noch in Hamburg, da wo wir die Hochzeitsvorbereitung gemacht haben, haben wir halt ein großes Kammermord gehabt, was die ganzen Küchenschränke...
Unsere Küchenschränke waren komplett voll mit Post-it-Notes. Ja.
Genau. Und ja, letztendlich, ich glaube 4 Spalten hatten wir gehabt. Etwas, was die ganze Links war das, was wir auf Halde hatten. Also das, worüber wir uns nicht unmittelbar kümmern wollten, aber was halt unser quasi Backlog. Unser Backlog.
Ja.
Dann die Sachen, die wir halt unmittelbar jetzt vorhatten, also To-Do. Dann die Sachen, die wir gerade tun, Doing. Und die Sachen, die wir getan haben, dann.
Ja.
Und darüber haben wir uns halt gegenseitig koordiniert. Wir haben halt teilweise Namen draufgeschrieben auf die Karten. Also machst du, mach ich und so weiter. Haben einigermaßen regelmäßig auch drüber reflektiert. Also quasi ein Review auf Product-Ebene gehabt. So nach dem Motto, keine Ahnung, hast du denn schon beim Hotel angerufen und so und das Essen mit dem Essen, dass wir das Hochzeitsessen auch haben und so, hast du
da
schon mal...
Oder die Einladung, da die initial Einladung, drüber nachgedacht, genau. Wie wir die machen wollen.
Genau, oder die Einladung, genau, die hatte ich ja.
Mhm.
Ja, und da hast du mir dann regelmäßig in den Arsch getreten, alle 2 Wochen.
Genau, wie ist der Status?
Wie ist der Status? Und dann auch ein, okay, was kann ich tun, um dir dabei zu helfen und so? Nee, nix, ich möchte das selber machen. Und
also und, was wir auch hatten zum Beispiel ist, wenn, also es gab uns beiden halt eine super gute Transparenz darüber, okay, was steht eigentlich noch alles an, was müssen wir eigentlich noch mal alles machen, was haben wir schon alles erreicht, auch dieses gute Gefühl, hey, wir machen auch wirklich Progress, also es passiert auch was, auch wenn sich das vielleicht nicht so wirklich so anfühlt manchmal, weil man denkt, oh mein Gott, es ist noch so viel zu tun und außerdem ist das sowieso so aufregend. Und was wir dann auch hatten, also nebst den regelmäßigen Reviews und teilweise hatten wir auch manchmal Retrospektiven, so hey, funktioniert das für uns, wollen wir das irgendwie anpassen, hatten wir aber eben auch, wenn ich jetzt was bewegt habe auf dem Board in Done, Dann habe ich das ja vielleicht bewegt, wenn Bernd gar nicht zu Hause war. Das heißt, wir hatten dann auch so einen Mechanismus, wo wir gesagt haben, okay, die Sachen, die ich jetzt gerade bewegt habe, die tagge ich dann irgendwie, dass ich sage, okay, das hat sich jetzt gerade verändert. Einfach damit wir beim nächsten Mal, wenn Bernd drauf guckt aufs Board, gleich sehen kann, ah, okay, die Karte hat sich wirklich bewegt.
Habt ihr dann morgens beim Frühstück ein Stand-up gemacht? Oder?
Naja, Nee, gar nicht unbedingt. Aber das Coole war, wir hatten so eine Wohnküche und wir haben uns die meiste Zeit in dieser Küche aufgehalten.
Okay.
Und das heißt, es war sehr transparent. Und wir haben auch nicht nur die Hochzeit damit gemacht, wir haben Australien damit gemacht. Das war noch ein viel größeres Ding. Also das insgesamt haben wir.
Ja, genau, das Auswandern. Genau. Da waren noch wesentlich mehr.
Also das war ja dreieinhalb Jahre. Insgesamt war so die ganze Zeit, wo wir dieses Board genutzt haben mit Australien. Und das war noch, weil das halt so langfristig war, war das noch sehr viel wertvoller als mit der Hochzeit. Die Hochzeit war relativ kurzfristig, relativ. Also es war nur ein paar Monate vorher, wo wir da richtig intensiv angefangen haben, daran zu arbeiten. Aber Australien war halt deutlich länger. Und das ist einfach dadurch, dass du stehst da morgens und machst dir dein Müsli oder deine Eier oder was der Geier was. Und der Blick schweift durch den Raum und du siehst halt bestimmte Karten auf einmal und ach ja, richtig, das wollte ich ja schon, verdammt, das haben wir ja immer noch nicht, komm, lass uns mal und
also das ist vielleicht auch so was gut ist, wenn man Personal Kanban macht, das halt wirklich in einem Raum oder einem Ort zu haben, wo man halt auch ständig vorbeikommt, ne, um das eben auch transparent zu haben. Und was mir gerade auch noch einfällt, um wieder die Brücke zu schlagen zu dem agilen Produktmanagement, gerade Australien ist ja auch ein schönes Beispiel, weil das ein sehr, sehr langer Zeitraum ist, um dieses Produkt Australien-Auswanderung zu entwickeln, haben wir das eben auch in Iterationen, das Backlog entwickelt. Ne? Also wir haben überlegt, okay, was ist denn jetzt das nächstwichtige, was wir angehen müssen, wie zum Beispiel fürs Visum, da gibt es ja auch unterschiedliche Elemente und Aspekte, die wir machen mussten. Und das ist halt schön, so die unterschiedlichen Planungshorizonte auch zu sehen und die nur im Backlog widerspiegeln zu haben. Ne? Also wir haben natürlich initial so eine größere Vision erstellt und ein größeres Backlog gehabt auf Epic-Ebene, was sind denn so die großen Epics, um dann wirklich rüberzugehen, und dann haben wir uns auch wirklich nur das Breakdown auf Epic-Ebene gemacht, was halt gerade als nächstes ansteht.
Ja. Und da waren dann auch so Sachen dabei, dann das Board oder diese Transparenz hat uns dann auch geholfen, Entscheidungen zu treffen, die getroffen werden mussten. Also das Beispiel mit den Möbeln. Wir haben alle unsere Möbel verkauft und wir hatten relativ früh, hatten wir vorgehabt, möglichst viele Möbel auf eBay zu stellen. Und dann haben wir gesagt, okay, wann müssen wir das denn machen? Ich weiß nicht mehr wann, ich glaube 5 Wochen vorher wollten wir das machen, irgendwie sowas. Und dann haben wir aber gemerkt, das wird im Moment, wir haben so viel zu tun, das schaffen wir einfach nicht mehr, alle Möbel tatsächlich auf eBay einzustellen. Und die Karte ist dann halt von dem 5-Wochen-Stapel ist sie dann runtergerutscht in den 3-Wochen-Stapel und dann haben wir gemerkt, das schaffen wir gar nicht mehr. Dann lass uns doch einen Hausflohmarkt machen. Und dann haben wir halt relativ kurzfristig entschieden, weil wir die Karte so in dem Umfang, wie wir sie uns eigentlich geplant hatten, nicht mehr geschafft haben, haben wir relativ kurzfristig entschieden, wir packen nur ein paar Möbel auf eBay und den ganzen Rest, da machen wir einen Hausflohmarkt von. Und haben das, cool. Also das ist so ein Beispiel, wie uns diese Transparenz, wie uns das geholfen hat, tatsächlich auch Entscheidungen zu treffen, die uns geholfen haben, ich meine, letztendlich, wir haben das Produkt ausgeliefert, ne? Wir haben geheiratet, wir sind in Australien. Also, ja, hat geklappt. Es hat geklappt. Also.
Aber es war Kanban und ihr habt keinen Produktmanager gehabt oder ist einer von euch dann in die PO-Rolle gesprungen oder?
Letztlich waren wir, also wir waren cross-funktional in uns selbst. Also wir haben jeweils die Rolle unterschiedlich gehabt. Und interessanterweise aber jetzt die Scrum Master-Rolle zum Beispiel, die hat dann immer einer für den Moment gehabt. Ne? Also der das quasi facilitated hat, dann, wenn wir eine Retro dann Review hatten oder hey, lass uns mal gerade gucken, wo wir stehen und so weiter.
Und je nachdem, wer die meiste Energie hatte. Aber und ich kann mich auch erinnern, für einige Karten haben wir tatsächlich quasi eine Product Ownership angenommen. Zum Beispiel die Einladung, die waren dir unglaublich wichtig und du hast mich zur Verantwortung gezogen, weil ich gesagt habe, ich mache das, aber du wolltest es gehabt, also dir war es wichtiger als mir, dass es tatsächlich auch rausgeht.
Und frühzeitig rausgeht, ja.
Und du hattest Vorstellungen, dass es sollte was Besonderes sein und die Inhalte hattest du, glaube ich, auch mir gesagt. Und
teilweise,
so,
genau.
Teilweise zumindest, was du da, also von daher war das guter schon Punkt, etwas, du hast die Product Ownership für diese Karte übernommen,
und während, ich
sie, während ich sie entwickelt habe.
Ja, letztendlich.
Und umgekehrt auch, also es ist halt fließend, ne? So, mhm. Und
Ja, aber das ist ein guter Punkt. Und das war ja Produktmanagement at its best, würde ich sagen.
Ja. Wart ihr auch zufrieden mit den Einladungskarten?
Sehr. Also ich war total begeistert. Es kam zwar sehr, 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 sehr spät, aber
aber sehr, 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 sehr toll, die Idee, wie es richtig gemacht wurde.
Das ist richtig. Das hat das andere dann rausgerissen.
Alles klar, wunderbar.
Super.
Gut, ja, dann danke ich euch für die Zeit und dafür, dass ihr hier zur ersten Episode von der Gesprächsreihe über agiles Produktmanagement dabei wart. Und gebe euch dann jetzt das letzte Wort, um euch auch verabschieden zu können.
Okay, ja, vielen Dank, Tobi. Wir freuen uns sehr, dass du uns für deinen ersten Podcaster ausgewählt hast. Das ist super und es hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank.
Ja, großer. Ja, von mir vielen Dank und vielen Dank für, das hat gerade sehr viel Spaß gemacht, nochmal diese Erinnerung nochmal wieder aufkommen zu lassen. Und, ja, genau. Vielen Dank dafür.
Ja, und ganz liebe Grüße nach Deutschland und schlaf schön.
Danke. Ciao.
Ciao.
Tschüss.